Herzlich willkommen zur 103. Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit dem Trade Republic-Gründer Christian Hecker. Die Trading-App aus Berlin ist eigentlich seit anderthalb Jahren in aller Munde und zählt mittlerweile mehr als 1 Million Kunden. Gleichzeitig stellt sich nun, seit der Aktienhype etwas abgeflacht ist, die Frage, wie entwickelt sich das Startup weiter? Außerdem ist das Geschäftsmodell zurzeit von den Behörden überall auf der Welt unter Beschuss. Zusammen mit dem Kapital-Chefredakteur Horst von Butler habe ich mit Christian genau über diese Themen gesprochen und darüber, was nach der Bundestagswahl aus seiner Sicht kommen sollte.
Herzlich willkommen, Christian Hecker.
Hallo.
Schön, dass wir miteinander reden können. Wir sitzen hier im 14. Stock am Harlischen Tor, aber ihr müsst schon bald wieder raus aus diesem Gebäude. Warum denn?
Genau, das Gebäude, in dem wir sind, ist die alte Postgiro-Zentrale hier in Berlin und die wird entkernt Ende des Jahres und dann geht es für uns weiter.
Und wo zieht ihr dann hin?
Wir gehen hinten in die Köpenicker Straße, haben da so einen kleinen Campus gebaut, wo dann auch deutlich mehr Leute reinpassen als heute hier.
Ja, also ihr braucht mehr Platz, bisschen schade um den Blick.
Ja, der Blick ist wirklich herausragend, den werden wir sicherlich vermissen.
Habt ihr denn dann noch so alte, gelbe Sachen von der Postbank irgendwie rausräumen müssen, oder?
Nein, die gab's nicht. Was raus musste, war der ganze 60er-Jahre-Schick, also quasi Teppich und abgehangene Decken. Die haben wir dann rausgemacht und jetzt ist eben alles weiß und clean.
Und die Leitung hat auch gehalten oder musstet ihr hier so extra Glasfaserkabel reinlegen?
Das ging noch, ja. Das ging
die alte
noch.
Kupferleitung ging.
Die hat noch gehalten.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Kurz zu eurer Gründungsgeschichte. Also jedes Startup hat ja eine Gründungsgeschichte. Wie kommt man als jemand, der in München unter anderem Philosophie studiert, auf die Idee, eine Trading-App zu gründen? Was war der Moment?
Na, mein Mitgründer Thomas, den habe ich schon im Studium kennengelernt. Und wie es dann immer so ist, habe ich dann erst ein paar Jahre im Investmentbanking gearbeitet, mein Mitgründer bei einem Fintech in München, Payworks. Und so trafen wir uns dann irgendwann später nochmal in Frankfurt. Und Thomas hat halt eben gesehen, wie Technologie Banken verändert. Und ich hatte in meinem Job gesehen, wie eigentlich Negativzinsen Banken und auch Privatmenschen beeinflusst. Und da ist nun die Überzeugung gereift, dass man eben Menschen befähigen muss, irgendwas zu tun mit ihrem Geld und dass die Kosten eigentlich die größte Eintrittsbarriere sind. Und dann haben wir uns damals in diese Idee verliebt und bis heute daran gearbeitet.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Wir hatten am Anfang viele Namen. Es fing an mit Storte Broker an Störtebeker angelehnt. War dann Neon Trading, was das Neon Magazin nicht so lustig fand und uns den Namen weggenommen hat. Und somit brauchten wir 9 Namen. Und dann war für uns klar, wir wollen eigentlich das Anlegen eine Sache für jeden machen. Und irgendwann kam dann die Republik so als schönes Bild hinaus. Ja, Republik, Respublika, Sache des Volkes und dann eben Trade Republic als dann die logische Schlussfolgerung.
Genau, euer Aufstieg in den vergangenen 2 Jahren war ja sehr rasant. Anfang 2019 seid ihr mit der App gestartet, mit der man sehr einfach Aktien und ETFs kaufen kann. Ihr seid jetzt von Investoren mit mehr als 5 Milliarden Dollar bewertet und zählt ungefähr mehr als 1 Million Kunden. Hast du dir das damals so ausgemalt, dass das mal so schnell gehen kann? Weil es gab ja auch Phasen, wo ihr Probleme hattet, überhaupt Geld zu kriegen für das Unternehmen.
Nein, natürlich. Also, dass das dann alles so rasant und zügig geht, glaube ich, kann man nicht erwarten. Was aber, glaube ich, schon uns klar war, ist, dass diese Idee und dieses Produkt einen Nerv der Zeit trifft und eben für viele Millionen Menschen da draußen ein Problem löst, was sie seit langer Zeit haben, nämlich was mache ich mit meinem Geld? Und ich glaube, die ersten 4 Jahre haben wir eben, man sagt neudeutsch gebootstrapped, sprich eigentlich ohne große Finanzierungen an dem Produkt gearbeitet. Und da muss dann die Überzeugung und der Glaube an diese Idee schon sehr, sehr groß sein, dass man das dann durchhält.
Gab es denn irgendeinen Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt ist wirklich das Interesse da, plötzlich waren die Investoren alle total heiß darauf, bei euch zu investieren, die Zahlen stiegen, was war so dieser Moment?
Naja, also wir haben ja 2018 die Banklizenz erhalten, Ende 2018. Das ist natürlich der erste Moment, wo das sehr wirklich wird, nicht? Man ist auf einmal eine lizenzierte Bank in Deutschland. Und da muss ich sagen, sind wir im Januar 2019 gestartet mit einer Warteliste. Und im Mai 2019 haben wir diese geöffnet. Und von dort an ging es wirklich dann sehr rasant. Ich kann mich an keine Phase erinnern, wo es langweilig geworden ist. Und da wurde dann sehr, sehr schnell klar, dass das Kundeninteresse wirklich sehr groß und nachhaltig ist.
Und dann sind auch die Investoren irgendwie draufgesprungen.
Ja, das eine kommt dann immer zum anderen. Ich meine, vor öffentlichem Marktstart hatten wir schon die Series A-Runde mit Creandum im Projekt A geraced. Und von dort in, ja, haben wir dann öfters mit Investoren noch geredet.
Kneifst du dich manchmal trotzdem, was da passiert ist?
Naja, also man hat halt diese, sag ich mal, sehr starke Überzeugung, dass das, was man macht, halt was bedeutet und was löst. Und wir wissen aber auch, dass wir noch gar nicht da sind, wo wir sein wollen. Ja, also unsere Mission ist eben, Millionen von Menschen dazu zu befähigen, Geld für sich arbeiten zu lassen. Und da steckt noch ganz, ganz viel Arbeit auch vor uns, die kommen wird. Und deswegen schauen wir gar nicht so viel zurück, sondern eher nach vorne.
Was macht das mit dir, dass dir Investoren jetzt 750 Millionen überwiesen haben? Wie gehst du mit diesem Erwartungsdruck um? Schläft man da irgendwie unruhig, denkt, fuck, was passiert hier gerade?
Ich glaube, zunächst einmal zeigen eben diese 750 Millionen Euro, 900 Millionen Dollar die Überzeugung der Investoren in die Größe der Chance. Trade Republic kann eben nicht der beste Broker unter vielen werden, sondern die Sparplattform für Millionen von Europäern. Und es zeigt eben auch, wie eigentlich dringlich die Frage der Rentenlücke ist und wie sehr es darauf eben Antworten benötigt. Und ich glaube, das ist das Erste, was uns erstmal wirklich stark motiviert. Ja, dass wir jetzt eben diese einmalige Chance haben, mit solchen Investoren, mit so einem Geld eine Firma aufzubauen, die eine ehrliche Chance hat, eine Lösung dafür anzubieten.
Das beantwortet noch nicht die Frage, was es so mit dir macht.
Nee, na klar. Also man fühlt natürlich jetzt auch eine Verpflichtung dafür, nicht, weil man weiß, dass man jetzt eben diese eine Chance hat, genau das aufzubauen. Und was wir jetzt eben versuchen, ist, die besten Leute einzustellen, die mit uns daran arbeiten. Und natürlich verspürt man auch Druck, aber das wandeln wir eher in Motivation um.
Was genau sind die Pläne, die ihr gerade habt? An was arbeitet ihr? Also man hat jetzt das Geld, was ist der nächste Schritt? Also man kann ja immer am Produkt arbeiten, es kann neue Märkte im Fokus stehen, Hiring hast du genannt, also ihr müsst Leute haben. Was beschäftigt dich gerade? Also wie gehst du diese Expansion jetzt an?
Ja, eigentlich haben wir zwei Herausforderungen. Die erste ist, wie können wir Trade Republic zu einer europäischen Plattform machen? Das heißt, wir investieren gerade ganz viel Zeit, Geld und Ressourcen in eben diese Expansion. Wir sind gerade in Frankreich gestartet. Vor einer Woche haben wir die Warteliste in Spanien geöffnet und wollen eigentlich bis Ende nächsten Jahres in der gesamten Eurozone tätig sein. Es ist gegeben der vielen regulatorischen und technischen Herausforderungen wirklich ein Mammutprojekt. Auf der anderen Seite arbeiten wir wirklich Tag und Nacht daran, die besten Leute einzustellen. Ich kann sagen, ein Drittel meiner Zeit verbringe ich nur mit Hiring, mit Interviews, mit Leuten treffen, mit einfach die besten Leute auf der Welt davon zu überzeugen, mit uns an diesem Problem zu arbeiten. Ich würde sagen, das sind die beiden größten Herausforderungen, die wir gerade Tag für Tag lösen wollen.
Hm. In Frankreich schreibt ihr euch dann mit Accent aigu oder ist es?
Nein, wir sind auch Trade Republic.
Okay, gut.
Wie geht man sicher, dass quasi die Kultur, die Atmosphäre immer noch bestehen bleibt? Ich meine, ihr seid gestartet, wart vor kurzer Zeit noch 30, 40 Leute und jetzt seid ihr 500. Wie geht man da sicher, dass das weiterhin noch den gleichen Spirit hat?
Das ist ja natürlich eine riesige Herausforderung. Ja, also es macht was in einer Firma, wenn man in der Pandemie 300 Leute einstellt, von denen sich viele eben noch nicht gesehen haben. Wir sind oder versuchen sehr rigoros in unserem Auswahlprozess zu sein. Also wir suchen immer Leute, die eine Offenheit haben für Feedback und ein nicht so großes Ego haben und auf der anderen Seite eine ganz aufrichtige Begeisterung für diese Mission und dieses Problem, das wir haben. Und ich verbringe einmal in der Woche in der Townhall damit, eine halbe Stunde lang nur über die Rentenlücke, über dieses Problem, über die ganze Motivation zu reden. Und das ist natürlich schon ein starkes Mittel, um einfach auch mehrere hundert Menschen zusammenzukitten, dass sie da auf diese Mission gehen. Aber klar, man muss viel reden, viel Zeit verbringen, viel Kontext geben, dass das Menschen eben oder diese Gruppe so gut skaliert und wir so gut weiter zusammenarbeiten.
Macht ihr diese Townhall-Meeting virtuell oder hybrid oder macht ihr die wieder live hier?
Es ist hybrid. Also quasi, wir sind ein Großteil digital, aber jetzt inzwischen ist unser Büro ja offen. Mehrere hundert Leute sind auch hier, also dürfen da die ersten auch schon live dabei sein.
Genau, ein Grund für euren rasanten Aufstieg ist ja, dass es ein enormes Interesse an den Kapitalmärkten gab, viele das erste Mal überhaupt investiert haben. GameStop, der GameStop-Hype ist, glaube ich, sozusagen ein etwas, was sehr prominent in den Medien einfach war und was auch ein Symbol dafür ist. Man hat jetzt in den vergangenen Wochen so ein bisschen gemerkt, dass das Interesse wieder ein bisschen abgeflacht ist, dass die Leute wieder rausgegangen sind. Bei einigen Wettbewerbern und Direktbanken hat man gesehen, dass einfach die Trading-Zahlen runtergegangen sind. Wie ist das bei euch?
Naja, an sich genommen ist Trading gar nicht so relevant für uns. Also wenn wir uns eben als Sparplattform verstehen, dann schauen wir zunächst einmal auf Kunden, auf Asset Under Management und auf Sparpläne. Und alle drei Zahlen wachsen wirklich stärker denn je und sehr nachhaltig. Im Rückschau, glaube ich, hat die ganze Meme-Stock-Situation erstmal gezeigt, dass Investieren kulturell relevant wird. Dass eben sich wirklich Menschen in der Breite der Gesellschaft interessieren für den Kapitalmarkt. Etwas, das wir in Deutschland, glaube ich, seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich nicht hatten und vermisst haben. Deswegen war das zunächst einmal natürlich ein sehr spannender Moment. Und das sehen wir auch heute noch, dass eigentlich das Thema Investieren immer mehr in der Mitte der Gesellschaft eben angekommen ist. Und das treibt dann eben Kundenwachstum, Assetwachstum, Sparplanwachstum.
Aber kannibalisiert ihr euch damit nicht am Ende selbst? Weil als Broker seid ihr eigentlich dazu incentiviert, an jedem Trade verdient ihr Geld, dass die Leute eigentlich mehr handeln müssten.
Naja, es kommt darauf an, was man eben optimieren oder maximieren möchte. Wenn ich eben mit Trades mein Geld verdienen möchte und das steigere, dann optimiere ich kurzfristigen Gewinn, kurzfristigen Umsatz. Wir wollen aber eigentlich eine Plattform aufbauen, wo wir Kunden haben mit dem größten Wert über die nächsten Jahre. Das heißt, wir wollen Leute bekommen, die einen Teil ihres Vermögens Monat für Monat bei uns anlegen. Und somit haben wir eine Beziehung mit dem Kunden über 10, 20, 30 Jahre. Und wir wollen damit in Anführungszeichen die Homescreen-App für das Vermögen werden von Menschen. Und das ist natürlich eine der wichtigsten Positionen im Leben von Menschen, ihrem finanziellen Leben. Und das ist auch das, wo die Investoren von uns rein investieren. Der Markt für Trading-Apps ist klein, kompetitiv, bringt nicht wirklich viel Wert für die Kunden. Und somit sehen wir uns wirklich eher langfristig als Sparplattform und optimieren gar nicht so kurzfristige Trades.
Aber da gibt es da schon irgendwie eine Kluft. Also du sprichst hier von Rentenlücken, von Sparplänen. Das ist ja ganz wieder, das geht ja fast so Richtung schwäbische Hausfrau. Aber bekannt werdet ihr nicht nur GameStop, auch Zockereinundwindeln.de. Also wie überbrückt ihr diese Kluft, dass man immer dann in die Schlagzeilen gerät, wenn es da hoch hergeht sozusagen, wenn Party ist auf der Plattform?
Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung, vor allem wenn man eben mit Journalisten redet. Ja. Nein, also ich glaube die Zahlen...
Es gibt ja auch genügend Foren, wo sich eure Kunden darüber unterhalten. Also, ja.
Nein, das stimmt. Aber ich glaube, die nackten Zahlen sehen anders aus. Zwei Beispiele. Als wir die Meme-Stock-Situation Ende Januar hatten, waren zum Hochpunkt 8% unserer Kunden nur investiert in diese sogenannten Meme-Stock. Das heißt, 92% der Kunden hat das gar nicht berührt. Wir bieten heute unserer Plattform Derivate an, strukturierte Produkte, komplexe Produkte. Nur 5% unserer Kunden haben jemals ein Derivat gehandelt. Ja, das heißt, glaube ich schon, dass es einen manchmal Disconnect gibt zwischen den Schlagzeilen und die am lautesten reden und eigentlich der Masse an Kunden, die das Produkt dann doch anders nutzen. Aber klar, Trade Republic steht dann auch ein bisschen für beide Facetten. Wir freuen uns auch, dass wir heute eine Facebook-Gruppe mit über 50.000 Mitgliedern haben, die sich tagtäglich austauschen übers Anlegen, übers Investieren, über Firmen, über Ideen. Und das zeigt, glaube ich, nur noch einmal wieder, wie relevant investieren wird. Und ich glaube, man kriegt auch dadurch finanzielle Bildung, dass Leute sich begeistern für das Anlegen.
Wie kriegt man das von der Produktentwicklung hin, dass es quasi die Dinge, die Spaß machen, das sozusagen so ein bisschen rumzocken, was ja aber nicht sinnvoll ist, dass man das ausgleicht mit dem, was du gerade beschreibst. Die Leute legen sich einen Sparplan an, sehen das Ganze langfristig. Also man kriegt die Leute ja oft damit, dass man irgendwie sagt, so hier, du kannst hier ein bisschen rumzocken.
Also wenn man sich heute Trade Republic anguckt, dann ist das ganze Modell eigentlich darauf ausgelegt, genau das Sparen zu incentivieren. Also wir haben ja ein Kostenmodell, wo der Trade 1 Euro Gebühren kostet. wohingegen der Sparplan kostenfrei ist. Wenn man heute bei uns in die App geht, dann gibt es einen Tab von 4 Tabs, der nur den Sparplänen gewidmet ist, wo ich sehe, in welchen Tagen der eben ausgeführt wird. Und das sind eben, sag ich mal, ja, diese Kleinigkeiten, die dazu führen, dass das Sparen eine sehr große Bedeutung bekommt dafür. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch eben richtig und wichtig, dass Leute sich begeistern für das Anlegen. Und das treibt finanzielle Bildung. Ich glaube, es gibt ein schönes Beispiel, als Netflix den Film The Queen's Gambit gestartet hat. Dann haben auf einmal Leute sich in Schachkurse angemeldet. Und das haben sie gemacht, weil sie begeistert waren von dem Thema Schachspielen. Und ein bisschen ist es, glaube ich, auch so mit dem Anlegen. Man steigt vielleicht ein in das Thema, weil man vielleicht begeistert ist über diese eine Aktie, über diese eine Firma, diese eine Möglichkeit, fängt dann an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und baut dann dadurch Finanzwissen auf und wird dann dadurch zu einem vielleicht langfristigen Investor. Und ich glaube, das ist auch was, was wir immer wieder bei unseren Kunden eben sehen.
Was ist denn euer Durchschnittsinvestor? Also wie würde man den beschreiben? Wie viel Geld hat er da? Wie viel legt er an? Wie viel spart er im Monat?
Naja, der Durchschnittsinvestor ist Mitte 30, hat im weit überwiegenden Mehrheit inzwischen kein Geld mehr vorher woanders angelegt. Also ist ein sogenannter Erstinvestor. Zur großen Mehrheit hat dieser Investor einen Sparplan, den er monatlich bedient, 200, 250 Euro. Und das Monat für Monat macht und dann eben auch anfängt, manchmal Aktien zu handeln.
Noch einmal kurz zurückzukommen zum Produkt. Wenn man die App aufmacht, steht da irgendwie beliebte Aktien. Und da gab es ja dann auch den Fall, dass da zum Beispiel Windeln.de ist. Das heißt, so ein Herdentrieb wird durch so eine Darstellung auch so ein bisschen befeuert, oder?
Naja, ich glaube, der Algorithmus, der bei uns diese beliebten Aktien eben zeigt, der ist sehr langfristig orientiert. Bedeutet, das sind Aktien, die über einen sehr langen Zeitraum eben von den Kunden nachgefragt und gesucht worden sind. Und ich glaube auch schon, dass wir da ein Stück weit einfach eine offene, liberale Plattform sind. Und wer bin ich, der den Kunden vorschreibt, was sie anlegen sollen? Und ja, wenn die Kunden eben über 2, 3, 4 Monate lang gewisse Aktien nachfragen, dann sind die auch in dieser Liste. Und ich glaube, das ist eher eigentlich nur ein Serviceangebot an die Kunden, die das Produkt ein bisschen mehr erlebbar machen.
Bei Robinhood hat man ja gesehen, dass Kryptowährungen wie Dogecoin, aber auch andere unglaublich wichtig geworden sind, also viel gehandelt werden, einen Großteil der Umsätze mittlerweile ausmachen. Ihr habt damit ja auch vor einigen Monaten schon angefangen. Welche Rolle spielt Krypto aktuell für euch?
Ich glaube, zunächst einmal waren wir wirklich etwas skeptisch, als wir gestartet sind. Weil wir schon, glaube ich, auch sehen, dass wir Anlageklassen anbieten wollen, die ja nachhaltig und transparent sind. Irgendwann im letzten Jahr ist es dann passiert, dass das institutionell investierte Vermögen und Cryptocurrencies, vor allem Bitcoin, das Retail-Vermögen, das von Privatinvestoren überstiegen hat. Und ich glaube, da wurde schon auch klar, dass Cryptocurrencies eine arrivierte Anlageklasse werden. Und insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass wir Negativzinsen haben, dass wir Inflation haben, dass wir eine riesige Rentenlücke haben in den nächsten Jahren, dann spiegeln Cryptocurrencies schon eine gute Absicherung oder Diversifikation da gegenüber, sag ich mal, den Fiat-Währungen. Und deswegen haben wir dann angefangen, in dieses Thema zu investieren. Das gestartet vor ein paar Wochen in diesem Jahr. Es ist immer noch sehr früh. Also viele Kunden nutzen das schon. Aber es hat in keinster Weise die Dimensionen erreicht, die wir in Amerika sehen.
Aber wie viele Leute nutzen das ungefähr von euch? Wie viel Prozent?
Ja, schon einige nutzen Cryptocurrencies. Ja, du weißt, wir sind immer nicht so offen mit unseren Zahlen. Aber nein, es ist gut angenommen worden. Aber immer noch eine vergleichsweise kleine Anlageklasse verglichen mit ETFs und Aktien.
Wie wollt ihr denn jetzt aber Geld verdienen? Also ihr habt über 1 Million Kunden. 6 Milliarden haben die in Summe bei euch angelegt. Plus, wenn ihr die zu braven Sparern machen wollt, das aber umsonst ist und bei den Trades ist es ja auch noch sehr billig, 1 Euro. Was ist euer Geschäftsmodell auf Dauer? Womit wollt ihr dann wirklich Geld verdienen?
Als wir mit Trade Republic gestartet sind 2015, konnten wir sofort ein Ticket in die Startup-Garage der Comdirect Commerzbank lösen. Da sind wir angefangen und haben dann etwas gesehen, was viele ja Privatinvestoren oder Privatanleger gar nicht wissen. Ein Broker verdient Geld einmal durch Gebühren, also Kommissionen, und aber eben auch durch Rückvergütungen vom Handelsplatz. Und als wir das gelernt haben, hat sich für uns die Frage von Trade Republic umgedreht. Sprich, nicht, wie können wir Geld verdienen ohne Gebühren, sondern wie können wir eine Bank aufbauen, die so günstig und skalierbar ist, dass sie nur mit diesen Rückvergütungen auskommt. Und das haben wir getan. Heute verdienen wir Geld eben durch diese Rückvergütungen von Handelsplätzen, ja, haben so geringe Kosten, dass wir trotzdem profitabel pro Trade, pro Kunde sind. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Anzahl der Kunden, die man über die Lauf gewinnen kann.
Deutschland bekommt jetzt ja eine neue Regierung und das Thema Rente war da auch ein Thema. Also eine Partei verspricht stabile Renten. Du hast jetzt immer wieder von der Rentenlücke gesprochen. Wo steht denn Deutschland da aus deiner Sicht eigentlich? Also wir schaffen es ja irgendwie nicht zu vermitteln, dass wir da so einen Kapitalstock noch aufbauen, nicht?
Ja, das ist für mich wirklich offen gesprochen ein wenig verwunderlich. Ich glaube, die Rentenlücke ist da, sie wird größer und ist gefährlich. Was heißt das? Wir haben heute eine Nettoersatzquote, sprich garantiertes Rentenniveau von 48%. Das ist 20% unter dem OECD-Durchschnitt. Gleichzeitig subventioniert Deutschland dieses System mit inzwischen 100 Milliarden Euro, 20% des Bruttoinlandsproduktes. Und diese Lücke wird größer und immer mehr gefüllt von der Wirtschaftsleistung. Und ja, es gibt nicht wenig Ökonomen, die vorhersagen, dass das nur noch weiter und größer werden wird. Und somit ist es für mich unausweichlich, dass wir eben dort anfangen, ja, privat vorzusorgen, privat Geld anzulegen, um eben dieses Rentensystem ein wenig zu erweitern. Und es hat uns schon auch erschrocken, dass eigentlich jetzt in der aktuellen Wahl und da fast allen Parteien es eigentlich keine wirklichen Ideen gibt, wie man dieses Rentensystem nachhaltig reformiert und erweitert.
Ja, ist ganz interessant, also weil es immer sofort auch mit Zockerei in Verbindung gebracht wird. Könntest du dir eigentlich vorstellen, du bist ja eine Generation wie Kevin Kühnert. Hast du mit dem das versucht mal zu erklären? Kennst du ihn?
Ja, also wir sehen schon, dass es eigentlich fast bei allen Parteien schon das Verständnis gibt, dass der Kapitalmarkt dabei helfen kann, Wohlstand eben aufzubauen. Wie man das verpackt, sprich über so einen Bürgerfonds oder andere Mittel, da sind sicherlich die Ideen andere. Wir sehen eigentlich immer, dass das private Vorsorgen des Einzelnen der beste Weg ist, um die Menschen heute zu befähigen, ohne große Reformen das zu tun. Und wir sehen da auch schon, dass das europäische Ausland da weiter ist. Wir sind in Frankreich gestartet. Dort hat die Regierung nun 150.000 Euro steuerfreies Sparen eingeführt.
Für die Man kann im Leben also 150.000 ansparen, steuerfrei?
Steuerfrei.
Okay, das ist ja fast revolutionär für Frankreich, oder? Also
ja, man muss sagen, es ist kein Einzelfall. Italien macht nun ein ähnliches Programm. Schweden, Finnland hat das schon. Also ich glaube, man muss sagen, wir als Deutschland geraten in das Schlusslicht, wenn es darum geht, eben am Kapitalmarkt vorzusorgen. Und das, glaube ich, in einer Zeit, wo wir in Europa ohnehin hinterherhinken, wenn es darum geht, durch Technologie Wert zu schaffen. Das heißt, in Amerika, in Asien wird gerade massiv viel Wert, Wohlstand geschaffen. Und wir in Deutschland verpassen es ein wenig, weil die Menschen einfach nicht am Kapitalmarkt partizipieren können.
Die Frage nach Kevin Kühnert hast du jetzt gut umschifft, aber wir können ja nochmal ein Doppelinterview machen. Er ist ja eine Generation, da könnte man darüber sprechen. Weil es ist ja wirklich interessant, also diesen Kapitalstock, den müssen wir ja, da gibt es auch einen Kipppunkt in der Demografie. Also werden Millionen Menschen werden in Rente gehen. Und das ist eine Frage der Mathematik, das kann man sich ja ausrechnen. Aber bist du eher optimistisch, dass es dafür ein Momentum gibt für so etwas, wofür du wirbst und das eine Rolle spielt? Oder der Wind weht doch jetzt eher so in die andere Richtung?
Nein, ich glaube, als Gründer generell ist man eher Optimist. Aber ich glaube, bei der Frage speziell bin ich auch optimistisch. Denn mich erinnert diese Frage der Rentenlücke doch sehr klar an den Klimawandel oder die Frage des Klimawandels. Denn ähnlich wie der Klimawandel ist das Problem klar, es ist statistisch evident und es ist vorhersehbar. Ähnlich wie der Klimawandel kommen die Probleme aber auch erst in 20, 30, 40 Jahren von heute. Und somit ist es eben ähnlich wie beim Klimawandel sehr verlockend, heute dieses Problem nicht in das Zentrum der Diskussion zu stellen. Und das haben wir ja gesehen, in den letzten 10, 20 Jahren kam der Klimawandel aus meiner Sicht strukturell zu kurz in der politischen Debatte. Das ändert sich zum Glück jetzt. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn jetzt eine neue Generation in das Arbeitsleben eintritt, diese realisieren werden, dass die Rente nicht mehr reicht. Und dann ist es für mich auch schon vorhersehbar, dass wir nicht mehr nur einen Friday for Future haben, sondern Friday for Future Wealth haben, wo Leute auf die Straße gehen und sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass eine alte, satte politische Generation diese Rentenlücke nicht adressiert. Und wir müssen jetzt darüber reden, wir müssen jetzt Lösungen erarbeiten. Und deswegen bin ich zutiefst optimistisch, dass in den nächsten 10 Jahren da diese Frage auch in die Mitte der Gesellschaft kommen wird.
Und du wärst dann sozusagen in der Rolle von Luisa Neubauer?
Das müssen Dritte sein, aber wir wollen schon als Dritte Republik eine kritische und laute Stimme sein, die immer wieder darauf hinweist, dass wir hier ein wirklich evidentes Problem haben, über das gerade sehr wenige reden. Und dass für unsere Gesellschaft meines Erachtens noch sehr gefährlich sein kann.
Du hattest ja über die Rückvergütung vorhin schon gesprochen. Du grinst schon, weil es ein Thema ist, was natürlich immer aufkommt. In den USA wird das gerade diskutiert, ob dieser sogenannte Payment for Order Flow verboten werden soll. Die ESMA, also die europäische Behörde, hat sich auch schon kritisch zu dem Thema geäußert. Die BaFin hat sich dazu geäußert. Machst du dir da Sorgen, dass euer Geschäftsmodell in Frage gestellt wird?
Offen gesprochen nicht. Denn zunächst einmal hat Trade Republic nicht Rückvergütungen oder Payment for Order Flow erfunden, sondern eben diese technologische Effizienz. Alle Banken oder viele Banken, viele Versicherungen erhalten Rückvergütungen. Wenn es wegfällt, fällt es für jeden weg und dann wird Trade Republic immer noch das günstigste Angebot sein wegen dieser technologischen Innovation. Darüber hinaus begrüßen wir offen gesprochen diese Debatte sehr, denn die Finanzindustrie hat in den letzten 20 Jahren extrem viel gemacht, dass man ihr misstraut. Dass wenn Sachen im Hintergrund stattfinden, die nicht transparent sind, dass da das vielleicht nicht immer zum Kundennutzen beiträgt. Und deswegen finden wir es richtig und wichtig, dass man nun öffentlich darüber redet, wie Payment for Order Flow genutzt wird. Wir sind uns aber da eben auch wirklich sehr, sehr sicher, dass so wie wir heute bei Trade Republic Rückvergütungen einsetzen, das beste Angebot für den Kunden herstellen. Insbesondere, wenn wir darüber reden, dass wir gerade kleine Einkommen, Menschen, die nur 200, 300 Euro sparen können, dazu befähigen wollen. Denn dann sind Gebühren wirklich toxisch und dabei hilft eben Payment for Order Flow, diese Gebühren zu senken und trotzdem ein gutes Angebot für den Kunden zu haben.
Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, du hast sie jetzt schon angesprochen, habt ihr allerdings nur einen Handelsplatz. Das unterscheidet euch jetzt ja schon von einem Flatex oder sowas, dass man das einfach nur bei Lang und Schwarz handeln kann.
Also als wir Trade Republic gegründet haben, haben wir uns das natürlich angesehen und haben festgestellt, dass die meisten Kunden zunächst einmal verunsichert sind bei der Auswahl des Handelsplatzes. Denn den Leuten ist manchmal gar nicht klar, kaufe ich jetzt in Frankfurt, New York, Stuttgart eine andere Daimler-Aktie? Und dann haben wir uns angeguckt, was ist denn eigentlich im Interesse des Kunden? Und das ist ein transparenter Markt, das ist ein Markt mit niedrigen Spreads, niedrigen Kursspannen. Und da haben wir gesehen, das lässt sich eben herstellen mit einem Handelsplatz. Denn offen gesprochen, die Auswahl verschiedener Handelsplätze ist ja ein Relikt der Vergangenheit, als es noch große Unterschiede gab. Heute ist das alles in Anführungszeichen wegarbitriert und die Märkte sind gleich performant. Und wir gucken uns...
Es gibt doch schon kleine Unterschiede, wenn man jetzt bei Getex oder Xetra oder sowas handelt.
Naja, also das würde ich so nicht sagen. Denn der Markt für Xetra ist der liquideste und eigentlich der Referenzmarkt. Wir bei Trade Republic sind an diesen Referenzmarkt gebunden mit Lang und Schwarz, sprich der Kunde handelt bei uns immer zumindest zu Xetra-Preisen. Wir schauen uns aber eben auch diese Qualität intern an. Wir haben da mehrere Leute, Data-Analysten, die das wöchentlich prüfen. Und ich kann sagen, dass die Hälfte aller Trades zu einem Spread, also zu einer Kursspanne stattfindet, die besser ist als Xetra. Das heißt, der Kunde erhält bei uns strukturell einen besseren Preis am liquiden Referenzmarkt. Und das sagt mir schon eigentlich sehr klar, dass der Kunde bei uns das beste Angebot bekommt.
Und die andere Hälfte? Ist schlechter als der Xetra?
Nein. Alle Trades sind mindestens genauso gut wie Xetra und eine Hälfte ist sogar deutlich besser als Xetra. Der Kunde handelt bei uns niemals schlechter als Xetra. Das sage ich hier, das sagt aber eben auch die Börse in Hamburg, die dann unabhängig das Ganze überwacht und reguliert. Und das ist auch voll transparent. Jeder Trade wird veröffentlicht. Diese Daten liegen auch der Aufsicht ebenso vor. Und ich glaube schon, dass da deswegen bei uns die Kunden das transparenteste, beste und günstigste Angebot finden.
Das heißt, ihr überlegt auch nicht, jetzt davon da umzuschwenken und mehrere Handelsplätze anzubinden?
Nein, wir sehen da wirklich keinen weiteren großen Nutzen für den Kunden. Und ich glaube, es geht darum, Komplexität zu reduzieren. Nicht neue Komplexität zu schaffen. Wir wollen doch gerade das Anliegen in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und da sollte man, glaube ich, nicht das Angebot überladen mit wieder ewig neuen Optionen und Angeboten. Hm.
Es gibt ja von der BaFin die Regelung, dass diese Rückvergütungen dürfen quasi nur in die Verbesserung der Trades quasi fließen und nicht in den allgemeinen Betrieb des Unternehmens. Wie stellt ihr sicher, dass euer Geschäftsmodell sozusagen unter diesen Vorzeichen trotzdem funktioniert? Ihr müsst ja trotzdem euer Geschäft irgendwie finanzieren, euren Aufbau.
Na, ich glaube, das ist zunächst einmal eine wirklich sehr komplexe Frage. Und wir stellen laufend sicher und reporten das auch an die Aufsicht, dass genau das passiert, dass die Erträge aus den Rückvergütungen eben dafür genutzt werden, um die Infrastruktur, den Kundenservice, die App, das Angebot, eigentlich alles, was man vorfindet, den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Und ja, das machen wir seit Tag 1 und nehmen da auch die Aufsicht immer laufend mit.
Peter Thiel ist ja einer eurer Investoren. Ihr telefoniert regelmäßig miteinander. Was stellt ihr denn im Moment so für Fragen in Bezug auf Deutschland und die Situation hier? Will er da was wissen oder?
Ja, also wir reden viel darüber, dass wir in Deutschland, in Europa ein wenig in das Hintertreffen geraten. Ich glaube, zunächst einmal sieht man, dass wir ewig tolle neue große Finanzierungsrunden haben. Absolut gesprochen, relativ verlieren wir aber weiterhin an Boden, an Amerika, an Asien, denn dort gibt es noch größere, noch schnellere Finanzierungsrunden. Und glaube ich, gleichzeitig sehen wir eben auch, dass Negativzinsen ein wirklich brennendes Feuer sind in ganz Europa, was ihn viel umtreibt, uns viel umtreibt und sehr viele Fragen aufwirft.
Er hatte ja so ein relativ negatives Bild von Deutschland, von Berlin, hat er ja, glaube ich, mal gesagt, dass da irgendwie nur die faulen Typen rumhängen, in Anführungsstrichen, also was Sinngemäßes.
Leute wie wir.
Ja, genau. Andererseits investiert er ja immer noch massiv in Europa, zählt zu einem wirklich der größten Fintech-Investoren, nicht nur bei euch groß investiert, sondern bei sehr vielen anderen. Sieht er also trotzdem irgendwie das Potenzial noch?
Ja, genau, mit seinem persönlichen Fonds, also Founders Fund, ist er eben, ich glaube, bei uns investiert. Ja, wir haben damals auch darüber geredet. Der erste Satz war, Jungs, nur damit ihr es wisst, ich glaube, Gründer in Berlin sind schwach und eben nicht gut. Aber da kann man eben dann auch drüber reden und zeigen, warum das vielleicht dann nicht so ist. Und hat ihn dann ja am Ende des Tages überzeugt und jetzt arbeiten wir sehr gut zusammen.
Fühlst du dich denn als Gründer hier in Deutschland, sind die Bedingungen gut für dich? Oder auch, was wäre so ein Wunsch an die neue Regierung?
Ja, ich glaube, zunächst einmal möchte ich gar nicht nörgeln. Also ich glaube, seit wir angefangen sind, 2015, hat sich Berlin von einem mittelmäßigen Tech-Standort heute zur eigentlich Weltspitze entwickelt. Also was den Zugang zu Talenten angeht und auch ja inzwischen Investoren, spielen wir, glaube ich, schon in der oberen Liga mit. Deswegen hat sich schon viel Positives getan. Ich glaube aber vor allem durch die wirklich sehr guten Gründer und jetzt die zweite, dritte, vierte Welle an Unternehmen, die gerade hier sind. Aber sicherlich würde man sich eben auch wünschen, dass die Politik, die Startups oder die Technologiebranche als das erkennt, was sie ist. Der Zukunftsmotor für Jobs, der Zukunftsmotor für neue auch Arbeitsmodelle und für Grundlageninnovationen, die hier, glaube ich, geschaffen werden müssen. Und ja, da könnte man sich schon nochmal mehr Aufmerksamkeit mit Förderung wünschen.
Christian Hecker, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Zum Schluss gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar veranstalten wir am 15. Oktober den nächsten digitalen Workshop. Dieses Mal geht es um börsennotierte Fintech-Stars, die gerade in den letzten Monaten einen unglaublichen Aufschwung hingelegt haben. Mit Aktienexperten und Brancheninsidern nehmen wir uns Unternehmen wie Square, Robinhood oder Affirm mal vor und nehmen sie unter die Lupe. Mit dabei sind zum Beispiel Christian Röhl, Philipp Klöckner oder Miriam Wohlfahrt, die ihr alle aus diesem Podcast auch schon kennt. Wenn ihr euch für die Fintech-Szene interessiert und auch sonst mal verstehen wollt, wie diese Unternehmen eigentlich genau funktionieren, meldet euch gerne an. Geht einfach auf unsere Website unter dem Reiter Digitale Workshops, findet ihr alle Informationen und mit dem Gutscheincode FFWD15 bekommt ihr auch noch einen Rabatt. Viel Spaß dabei und wir freuen uns, euch zu sehen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.